Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die ägyptische Übergangsregierung demonstriert weiter Härte gegenüber den entmachteten Muslimbrüdern. Außenminister Fahmy betonte, Recht und Ordnung müssten durchgesetzt werden. Die Polizei nahm mehrere führende Mitglieder der Muslimbruderschaft fest. Militärchef Sisi rief die Islamisten auf, ihre Position noch einmal zu überdenken. Ägypten habe Platz für alle. In Kairo blieb es heute ruhig. Die Muslimbrüder sagten eine geplante Demonstration ab.
Endlich wieder Geld abheben. Am Morgen um 9 öffneten in Kairo die Banken, zunächst nur für 3 Stunden. Aber auch die Geldautomaten waren wieder gefüllt, immerhin also ein bisschen Normalität. Das Außenministerium zeigt unterdessen der internationalen Presse Aufnahmen, die beweisen sollen, die Islamisten waren schwer bewaffnet. Kritik am harten Vorgehen der Sicherheitskräfte akzeptiert Ägyptens Außenminister deshalb nicht. Die Regierung werde sich auch durch die Streichung von Entwicklungshilfe nicht von ihrer harten Politik gegenüber Gewalttätern abbringen lassen. Am Ende sei es eine rein ägyptische Angelegenheit. In den vergangenen Tagen wurden im ganzen Land christliche Kirchen in Brand gesetzt. In diesem koptischen Viertel in Kairo zerstörte der Mob Autos und Geschäfte. Ein Mann wurde erschossen. In der anglikanischen Gemeinde ist erstmals wieder Gottesdienst. Wir sind Opfer von Terrorismus, sagen viele Christen. Die Regierung schützt uns nur. Ihr Europäer seid doch für Demokratie und Frieden und gegen Terrorismus. Warum gilt das plötzlich nicht mehr? Für euch müssen doch die gleichen Werte gelten, die ihr uns beigebracht habt. Da gibt es keine Ausnahme. Gewalt ist und bleibt Gewalt. Die Muslimbrüder trugen auch heute wieder ihre Toten zu Grabe. Einen geplanten Protestmarsch sagten sie kurzfristig ab. Ägyptens Armeechef forderte die Muslimbrüder auf, ihre Proteste aufzugeben und sich am politischen Prozess zu beteiligen. Wer keine Gewalttaten zu verantworten habe, sei ein Partner für die Zukunft. Kamal al-Helbawi, bis 2012 selbst ein führender Muslimbruder, geht davon aus, dass die Organisation verboten und dann aus dem Untergrund arbeiten wird. Ich rechne damit, dass einige sich dann in Richtung Al-Qaida orientieren werden, wie in Afghanistan, Jemen oder Saudi-Arabien. Ich rechne mit mehr Anschlägen. Vor der gestern geräumten Moschee am Ramsesplatz hat die Armee Stellung bezogen. Die Normalität in Ägypten ist noch sehr zerbrechlich.
Angesichts der knappen Umfragewerte vor der Bundestagswahl wird in den Parteien über Koalitionsaussagen diskutiert. Bundeskanzlerin Merkel hatte ein Bündnis mit der SPD als nicht erstrebenswert bezeichnet, aber auch nicht ausgeschlossen. Das stieß beim Koalitionspartner FDP auf Kritik. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück bekräftigte, er stehe für ein Bündnis mit der Union nicht zur Verfügung. SPD-Chef Gabriel schloss erneut eine Koalition mit der Linkspartei aus.
Da saßen sie, die Spitzen der SPD, demonstrierten fröhliche Einigkeit und fanden zum Abschluss ihrer großen Geburtstagsfeier Ermutigung bei den Bremer Stadtmusikanten.
Etwas Besseres als den Tod findest du überall.
Doch was bedeutet diese Erkenntnis für den Fall, dass es am 22. September für eine rot-grüne Mehrheit nicht reichen sollte? Ein Bündnis mit der Linkspartei schließt der Parteichef für diesen Fall aus.
Gregor Gysi führt eine Partei an, bei der sozusagen er selber erklärt, beide Seiten hassen sich. Wie wollen Sie denn eine Regierung machen mit einer Partei, bei der Sie nicht sicher sind, ob die eine Seite der Partei die andere nicht am nächsten Tag politisch umbringt? Das ist doch alles Unsinn.
Im ARD-Sommerinterview setzt linken Fraktionschef Gysi auch nach dieser schroffen Absage auf eine linke Mehrheit.
Die SPD wird die Wahlen ja wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich abschließen und dann rammelt es dort im Karton. Ich meine, ich gebe Ihnen eins zu, die SPD ist unbegrenzt leidensfähig, aber trotzdem, irgendwann rammelt das im Karton und dann werden die sich mal überlegen, welche Richtung sie gehen müssen.
Doch in den Sonntagszeitungen mehren sich auch die Stimmen für eine große Koalition. Im ZDF lobt die Kanzlerin die gemeinsame Arbeit mit ihrem Herausforderer.
Ich habe gut mit ihm 4 Jahre als Finanzminister gearbeitet und habe da die allerbesten Erinnerungen dran.
Nach außen setzt die SPD-Führung weiter ganz auf Rot-Grün und reagiert allergisch auf Spekulationen über ein Bündnis mit der Linkspartei oder eine große Koalition. Doch mit den schlechten Umfragewerten im Nacken werden solche Gedankenspiele bis zum Wahltag sicher weiter an Fahrt aufnehmen. Nur einer hat sich festgelegt. Herr Steinbrück hat für seine Person kategorisch ausgeschlossen, noch einmal Minister unter Angela Merkel zu werden.
CSU-Chef Seehofer dringt auf Änderungen beim Länderfinanzausgleich. Ohne eine Neuregelung werde er keinen Koalitionsvertrag im Bund unterschreiben, sagte er der Welt am Sonntag. Bayern werde es nicht länger hinnehmen, dass die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen beim Finanzausgleich bevorzugt würden. Bundeskanzlerin Merkel begrüßte Seehofers Vorstoß. Im ZDF sagte die CDU-Vorsitzende, über das Thema müsse ohnehin gesprochen werden, weil der Solidarpakt II auslaufe.
Die Tochter des mutmaßlich ersten NSU-Opfers, Semija Szymczek, ist in Frankfurt mit dem Olympe de Gouges-Preis ausgezeichnet worden. Die hessischen SPD-Frauen ehrten sie für ihre Rede bei einer Gedenkfeier im Februar in Berlin. Ihr Vater, Enver Szymczek, war am 9. September 2000 in Nürnberg erschossen worden. Mit dem Olympe de Gouges-Preis werden in jedem Jahr Frauen ausgezeichnet, die mit ihrem Engagement Mut machen und Vorbild sind.
Patientendaten aus Deutschland werden nach einem Bericht des Spiegel unzureichend verschlüsselt an ein Unternehmen in den USA übermittelt. Demnach verkauft ein süddeutsches Apothekenrechenzentrum die Rezeptdaten an die US-Firma IMS Health. Diese wirbt auf ihrer Internetseite damit, dass sie Pharmakonzernen Datenanalysen von mehr als 400 Millionen Patienten weltweit liefern könne. Das Rechenzentrum wies den Bericht zurück und betonte, es halte alle Datenschutzbestimmungen ein.
Das Patientengeheimnis gilt in Arztpraxen genauso wie in Apotheken. Allerdings übertragen die Apotheker vertrauliche Daten, die auf Rezepten vermerkt sind, an private Rechenzentren für Abrechnungszwecke. In Bayern und Baden-Württemberg ist dafür die VSA zuständig. Die verkauft die Daten an Marktforschungsinstitute, wie zum Beispiel an die US-amerikanische IMS Health weiter. Das ist legal, doch Datenschützer haben bereits vergangenes Jahr die Verschlüsselungspraxis kritisiert.
Das hatte zur Folge, dass einige Apothekenrechenzentren zur Vernunft gekommen sind und ihre Datenverarbeitung umgestellt haben. Aber insbesondere im süddeutschen Raum gibt es immer noch Apothekenrechenzentren, die jetzt hier mit pseudonymisierten und personenbeziehbaren Patientendaten eben Geld verdienen.
Anhand der schlecht verschlüsselten Rezeptdaten könnten Pharmaunternehmen so möglicherweise Rückschlüsse darauf ziehen, welcher Arzt welches Präparat an welchen Patienten verschrieben hat. Das in München ansässige Rechenzentrum weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die VSA übermittelt keinerlei personenbezogene Daten, weder an Marktforschungsunternehmen noch an die Pharmaindustrie. Bei allen Rezeptdaten wird jeglicher Personenbezug durch eine doppelte Anonymisierung eliminiert. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat in seinem aktuellen Tätigkeitsbericht bestätigt, dass die Auflagen des Gesetzgebers erfüllt werden. Aber genau daran haben andere Datenschützer Zweifel.
Chemiewaffeninspektoren der Vereinten Nationen sind in der syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Die UN-Experten sollen an mehreren Orten prüfen, ob im Bürgerkrieg das Nervengas Sarin oder andere chemische Kampfstoffe eingesetzt wurden. Dies werfen sich Regierungstruppen und Aufständische gegenseitig vor. Der Beginn der Mission hatte sich wegen eines Streits mit der syrischen Führung mehrfach verzögert. Der neue iranische Präsident Rouhani will die Beziehungen zu den westlichen Staaten verbessern und hat einen veränderten außenpolitischen Kurs angekündigt. Er distanzierte sich von der populistischen Rhetorik seines Vorgängers Ahmadinejad. Rouhani will die Verhandlungen im Atomstreit vorantreiben, weil die Wirtschaft seines Landes massiv unter den internationalen Sanktionen leidet. Der Iran wird verdächtigt, unter dem Deckmantel der zivilen Nutzung an Atomwaffen zu arbeiten. Weitere Informationen zum Atomstreit mit dem Iran finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem einen Korrespondentenbericht aus Teheran.
Im Nordosten Chinas sind bei schweren Überschwemmungen mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Nach den schweren Regenfällen der vergangenen Tage sind mehr als 15.000 Häuser zerstört oder schwer beschädigt. Auch der ferne Osten Russlands erlebt das schlimmste Hochwasser seit 120 Jahren. Dort hatte sich die Lage noch verschlimmert, nachdem aus vollgelaufenen Stauseen Wasser abgelassen werden musste.
Die Bundesregierung plant nach einem Bericht des Magazins Focus ein Frühwarnsystem gegen Lebensmittelbetrug. Eine Expertengruppe solle länderübergreifend Daten wie etwa Schlacht- und Exportzahlen verknüpfen und auswerten, um potenzielle Betrüger aufzuspüren. Dem Bericht zufolge wäre mithilfe solcher Analysen der Pferdefleischskandal in Europa früher vorhersehbar gewesen. Geplant sei auch der Ausbau einer Internetseite, auf der anonyme Insider Hinweise geben können.
In Potsdam haben mehrere tausend Menschen die Schlössernacht im Park Sanssouci besucht. Rund 450 Akteure gestalteten ein Programm mit Konzerten, Tanz und Theater. Zu den Höhepunkten des Abends gehörte ein Feuerwerk vor dem neuen Palais im Westen des Parks. Die Schlössernacht fand zum 15. Mal statt. Mit dem Kauf ihrer Eintrittskarten unterstützten die Besucher dringend notwendige Renovierungsarbeiten.
Der Publizist Klaus Jacobi ist tot. Er starb in der Nacht zum Samstag in Hamburg. Jacobi war von 1962 bis 68 Chefredakteur des Spiegel. Er leitete das Magazin auch während der sogenannten Spiegel-Affäre, als die gesamte Führungsspitze wegen angeblichen Geheimnisverrats vorübergehend in Haft genommen wurde. In den 70er Jahren übernahm Jacobi unter anderem den Chefposten bei der Tageszeitung Die Welt. Jacobi wurde 86 Jahre alt. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger Hertha BSC den zweiten Saisonsieg knapp verpasst. Beim 2:2 in Nürnberg fiel der Ausgleich erst kurz vor Schluss.
Emotional, torreich, spektakulär und gleichzeitig hitzig bis aggressiv, von wegen entspannter Sonntag in Nürnberg. Der Club hat in den ersten 45 Minuten etwas mehr zu bieten und geht kurz vor der Pause in Führung. Dirmitsch, der Schweizer Nationalstürmer, sein erstes Saisontor. Berlins neu zusammengestellte Abwehr perfekt ausmanövriert. Die Hertha, am vergangenen Wochenende noch 6:1-Sieger über Frankfurt, benötigt derweil die Hilfe der Gastgeber, um auszugleichen. Alagouis Schuss blockt Dabanli in die falsche Richtung. In der Folge sind die Berliner stärker, spielfreudiger. 12 Minuten vor Schluss eine umstrittene, aber vertretbare Elfmeterentscheidung nach dem Duell zwischen Pinola und Baumjohann. Ronny erhöht auf 2:1 und Hertha träumt vom ersten Sieg in Nürnberg seit März 2003. Allerdings, kurz vor dem Abpfiff gleicht Kiyotake aus. 2:2. Ein insgesamt gerechtes Remis in einem Spiel, in dem sich alle Beteiligten viel zu sagen hatten.
Im zweiten Sonntagsspiel besiegte Borussia Dortmund Aufsteiger Braunschweig mit 2:1. Die Tore für den BVB schossen Hofmann und Reus. Kratz gelang noch der Anschlusstreffer für die Eintracht. Die Tabelle. Dortmund setzt sich mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel an die Spitze vor den punkt- und torgleichen Clubs aus Leverkusen und München. Mainz Vierter, Bremen Fünfter, Berlin rutscht ab auf Platz 6. Die zweite Hälfte, Hannover auf Rang 10, gefolgt von Nürnberg und Hamburg. Am Tabellenende Freiburg, Augsburg und Frankfurt. Zum Abschluss der Leichtathletik-WM in Moskau gab es noch eine vierte Goldmedaille für das deutsche Team. Die Speerwerferin Christina Oberkvöll sicherte sich den obersten Platz auf dem Treppchen. Mit insgesamt 7-mal Edelmetall landen die deutschen Athleten auf Platz 5 im Medaillenspiegel.
Sie wollte ihren Lebensgefährten und Trainer Boris Henry gar nicht mehr loslassen. Endlich hat Christina Oberkvöll ihren lang ersehnten ersten großen Titel.
So viele Jahre hätte es sollen klappen. Und es sollte nicht klappen. Und jetzt hat es geklappt, wo ich nicht mehr mitgerechnet habe. Und ja, ist geil. Und ist irgendwie unser Jahr.
Der zweite war der große Wurf. Auch wenn er fast ungültig gewesen wäre. 69,5 Meter Goldmedaille. Christina Oberkvöll ist neue Weltmeisterin im Speerwerfen. Die zweite deutsche Finalistin Linda Stahl aus Leverkusen warf 64,78 Meter weit und verpasste als vierte knapp eine Medaille. Er lief das Rennen seines noch jungen Lebens, Humiyu Tesfaye. Couragiert und taktisch klug laufend, landete der Frankfurter über die 1500 Meter auf Platz 5 als bester Europäer. Weltmeister wurde der Kenianer Aspel Kiprop. Die deutschen 4x100-Meter-Staffeln konnten am Schlusstag überzeugen. Die Männer belegten Platz 4, die Frauen Rang 5. Sieger bei den Männern wurde Jamaika mit Schlussläufer Usain Bolt, der seine dritte Medaille gewann und sich als erfolgreichster Leichtathlet der WM-Geschichte aus Moskau verabschiedet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 19. August.
Ein atlantischer Tiefausläufer bringt uns Regenwolken und kühlere Meeresluft. Ab Dienstag wird es unter Hochdruckeinfluss langsam freundlicher und ab Mittwoch auch wieder wärmer. Heute Nacht gibt's mal mehr, mal weniger Wolken, hier und da Schauer und einzelne Gewitter. Im Norden ist es zum Teil klar. Am Tag viele Wolken und verbreitet Schauer. Gebietsweise regnet es auch längere Zeit und mitunter ergiebig. Auch einzelne Gewitter sind unterwegs, die vor allem im südöstlichen Bayern heftig sein können. Gegen Abend wird es im Westen freundlicher. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen, in Schauer- und Gewitternähe Gefahr von Sturmböen. Im Südosten sowie am Oberrhein heute Nacht bis 18, im Emsland knapp über 10 Grad. Morgen 18 bis 24, im Südosten 25 bis 27 Grad. Am Dienstag teils freundlich, teils stark bewölkt und örtliche Schauer. Im Norden und Westen zeigt sich die Sonne am häufigsten. Mittwoch und Donnerstag scheint verbreitet die Sonne, dabei wird es wieder wärmer.
Karin Mioska ist um 23.10 Uhr wieder für Sie da. In den Tagesthemen informiert sie über brutale Angriffe auf Christen in Ägypten. Außerdem ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.